Palm Sonntag und ich nehme einen Text aus Apostelgeschichte 28 und zwar die Verse 12 bis 20. Ich habe es überschrieben an für sich mit Pilgerfahrt oder der Romfahrt. Ich lese den Text. Apostelgeschichte 28, 12 bis 20. Wir liefen in Syrakus ein und blieben dort 3 Tage. Von dort segelten wir um die Küste herum und kamen nach Regium. Und da nach einem Tag Südwind aufkam, gelangten wir am 2. Tag nach Puteoli. Dort fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, 7 Tage zu bleiben. Und so machten wir uns auf den Weg nach Rom. Von dort kamen uns die Brüder, die von uns gehört hatten, bis nach Forum Appii und Tres Tabernae entgegen. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Als wir aber nach Rom kamen, übergab der Hauptmann die Gefangenen dem Obersten der Leibwache. Paulus aber wurde gestattet, mit dem Soldaten, der ihn bewachte, für sich zu bleiben. Es geschah aber, dass Paulus nach 3 Tagen die Vornehmsten der Juden zusammenrief, und als sie versammelt waren, sprach er zu ihnen: Ihr Männer und Brüder, obwohl ich nichts gegen das Volk oder die Gebräuche der Väter getan habe, bin ich von Jerusalem aus gefangen in die Hände der Römer ausgeliefert worden. Diese wollten mich freilassen, nachdem sie mich verhört hatten, da keine todeswürdige Schuld bei mir lag. Weil aber die Juden widersprachen, war ich genötigt, mich auf den Kaiser zu berufen. Doch keinesfalls habe ich etwas gegen mich, gegen mein Volk zu klagen. Aus diesem Grund also habe ich euch rufen lassen, um euch zu sehen und mit euch zu sprechen. Denn um der Hoffnung Israels willen trage ich diese Kette. Amen. Ich habe 3 Punkte. Erstens Pilgerfahrt nach Rom, zweitens Pilger 1 im Gebet und drittens Pilgermission in Rom. Und ich bete zuvor. Lieber Vater, dieser Bericht, der hat auch etwas für uns. Herr Jesus Christus, du bist immer noch derselbe. Und du bist es für uns. So bitte, öffne unser Herz für dein Wort und gib uns ein hörendes Herz und ein gehorchendes Herz. Amen. 1. Punkt, Pilgerfahrt nach Rom. 20 vor Christus ließ Cäsar Octavian Augustus auf dem Forum Romanum eine Säule aufrichten und diese, ist nur noch das Kapitel sichtbar heute, aber zu dieser Säule führten alle Straßen des Imperiums, also aus Afrika und Asien und Europa und alle führten nach Rom, denn Rom war der Mittelpunkt der Welt. Damals. Ihr seht hier auf der Karte, dass auch von uns eine Straße nach Rom führte, die Via Julia Augusta, also sie führte zuerst nach Augusta, das heißt Augsburg, von Bregenz weg und dann nach Süden. Also dieser Cäsar Octavian Augustus, der war der Sohn von Julius Cäsar. Er wurde dann auch zu den Juliern gerechnet. Und die haben immer noch großen Einfluss auf uns. Nicht nur wegen den Straßen, die es zum Teil immer noch gibt, halt nicht mehr befahrbar, richtig. Aber, ja, wem folgt der Juli? Nein, umgekehrt. Juli folgt, nein, umgekehrt, August folgt dem Juli. Jetzt haben wir es. Also diese Cäsaren, diese Könige haben immer noch einen großen Einfluss auf uns, wenn es auch nur bei der Jahreszeit ist. Hier sind die Soldaten mit dem Paulus nach Rom unterwegs, im Text, den ich gelesen habe. Und alle Wege führen eben nach Rom. Das wurde auch ein geflügeltes Wort, als das römische Imperium nicht mehr existierte. Es wurde dann umgemünzt auf die römisch-katholische Kirche. Und da sollten eben alle Wege nach Rom führen, denn schlussendlich ist der Papst, wie gesagt, wird der Pontifex Maximus, der oberste Brückenbauer, und die Wege in den Himmel, die führen eben nur über ihn. Und er residiert in Rom. Hier wird Paulus von den Soldaten nach Rom gebracht. Er wird geführt von ihnen. Aber hintergründig ist sein Herr der führt. Denn er hat ihm in Apostelgeschichte 23,11 ja auch gesagt und getröstet, er muss ihn in Rom bezeugen. Und die Reise von Jerusalem bis nach Rom, die war sehr mühselig und er hat viel erlebt. Und immer hat der Herr ihn da gerettet und bewahrt. Aber heute ist eigentlich Palmsonntag, der Tag, an dem der Herr Jesus Christus zum Passa nach Jerusalem einzog. Und das war eine eigentliche und wirkliche Pilgerreise. Denn dreimal im Jahr sollten alle Männer und Teenager ab 13 Jahren nach Jerusalem zu den Festen des Herrn ziehen. Und dieses Passafest erinnert an die Erlösung. Der Verderber ging am Haus Israel vorbei. Dann das Wochenfest, auch Pfingsten genannt, erinnert an den Bund mit dem Herrn, wo er die 10 Gebote gegeben hat und sie in seinen Bund eben hineinholte. Und dann das dritte, das Sukkot, das Laubhüttenfest, erinnert an Gottes Bewahrung in der Wüstenzeit. Drei Feste, drei Hauptfeste im Jahr. Und da sollten alle hinziehen oder hinpilgern. Als der Cäsar Augustus die Bevölkerung in Steuerlisten einschreiben ließ und Josef und Maria dann da nach Bethlehem zogen, weil er von dort stammte, da waren die Herbergen alle voll und sie hat ihren Sohn im Stall geboren. Jetzt wegen der Steuereinschreibung waren die Herbergen nicht voll. Das konnte man übers Jahr tun. Aber es war eben das Laubhüttenfest. Und zudem zogen sie. Und da waren die Herbergen voll. Und Laubhütte, das heißt Sukkot, heißt Stall. Ja, und der Jesus wurde im Stall geboren. Es war Mitte, Ende September, nicht Weihnachten. Jetzt Palmsonntag und da ist Passa und das steht bevor, auch bei den Juden. Anfang April 30 ist Jesus Christus am Ziel seiner Pilgerreise, Jerusalem. Er selbst statt das symbolische Passalam nimmt die Sünden auf sich. Er stirbt statt dem Passalam. Und er nimmt dann die Sünden des Seinen auf sich und wird damit auch zum Sündenbock und zum Erlöser. Und das ist etwas, was wir schon beachten sollen, dieses Hauptfest, das uns bevorsteht, Karfreitag und Sonntag, Ostersonntag, das ist das Höchste im Christentum. Die drei von Gott verordneten Hauptfeste und der siebte Tag, die hatten alle ihren guten Grund. Also auch der siebte Tag war ein Fest des Herrn. Sie haben alle uns auf die erlösenden, behütenden und aufbauenden Taten des dreieinigen Gottes gewiesen. Und sie beruhen darauf. Also jetzt ist es nicht mehr Altes Testament. Die drei Hauptfeste im Alten Testament sind für Juden noch gültig, nur für Christen nicht mehr. Sie sind keine Festverordnung mehr. Aber es gibt noch eines, und das ist der siebte Tag. Das ist ein Fest des Herrn. Und der siebte Tag ist für den Gottesdienst verordnet. Und Gottesdienst, also das Wort ist zweideutig, da dient Gott und wir dienen ihm. Das ist das, was Luther sagte. Es ist Gottes Dienst. Also alle drei Hauptfeste sowie der Gottesdienst am Sonntag, da dient Gott. Ich habe mit einem Mann einmal darüber gesprochen und dann sagte er, ja, muss jetzt jeder Sonntag Killer springen? Also das ist zweifellos aramäisch und ich übersetze es etwas für die, die es nicht so können. Ich habe mit ihm gesprochen und er sagte, ja, muss ich jetzt jeden Sonntag in die Kirche laufen? Ich habe ihn dann beruhigt und habe gesagt, nein, du kannst auch das Auto dazu nehmen. Dann war er nicht so ganz zufrieden. Gut, die Pilgerreisen, die hatten ihren guten, gottgegebenen Grund. Mit der Zeit wurden sie halt auch anders belegt. Moslems sollen einmal im Leben nach Mekka pilgern, zur Kaaba. Und Katholiken sollen für ihre Pilgerreisen nach Rom einen Sündenerlass im Fegefeuer bekommen. Sündenerlässe gibt es auch für verschiedene Pilgerreisen, also der Jakobsweg gehen, pilgern. Oder auch zu dieser schönen Basilika gibt es Sündenerlass. Das sind verdienstliche Werke und sündenerlassend, heißt es jedenfalls. Im Neuen Testament gibt es keine Anordnung Gottes zu Pilgerreisen. Aber die Anordnung zum Sonntagsgottesdienst, die gibt es sehr wohl. Aber nur dann nicht als so bloße zeremonielle Happening oder als Frühschoppen oder so. Der Herr Jesus Christus soll im Mittelpunkt sein. Der Festveranstalter muss im Mittelpunkt stehen. Und er muss auch diesen Gottesdienst dominieren. Denn er dient da auch. Und dahin zu pilgern, ob zu Fuß oder mit dem Auto, das ist notwendig für die Seele und den Geist. Ich komme zum zweiten Punkt, und zwar Pilger eins im Geist. Paulus oder Lukas schreibt in Vers 14, in Puteoli fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, 7 Tage zu bleiben, und so machten wir uns danach auf den Weg nach Rom. Puteoli ist im Golf von Neapel, das war auch der Bestimmungsort für das Schiff aus Alexandria, und da mussten die Soldaten mit dem Paulus aussteigen. Und sie können jetzt an für sich über die Straßen gehen, die guten römischen Straßen, die zum Teil immer noch sichtbar sind. Sie haben Jahrtausende überdauert. Sie waren ein Kunstwerk, also Ingenieurskunst. Und sie sind über die Via Domitiana und die Via Appia nach Rom gegangen. Aber in Puteoli gibt es eine christliche Gemeinde. Und die laden den Paulus und Lukas ein, 7 Tage bei ihnen zu bleiben, um wenigstens einmal Gottesdienst mit ihnen zu feiern. Ja, Paulus willigt natürlich gerne ein, aber er ist Gefangener. Und das Erstaunliche hier ist, dass der Zenturio, der die Soldaten befiehlt, auch einwilligt. Er hat an für sich vor dem Sturm vor Kreta, dem sie über 2 Wochen dann im Prinzip Schiffbruch hatten und zutiefst von den Wellen bedrängt waren und von der Nässe und der Kälte. Also am Anfang hat er dem Paulus nicht geglaubt und hat gehört, was der Kapitän und der Steuermann sagen und ist, sie sind dann losgefahren. Aber dann, nach diesen 2 Wochen, als sie physisch und psychisch im Elend waren und keine Kraft mehr hatten, da hat er auf Paulus gehört, denn der hat sie wieder aufgerichtet mit einem Wort von seinem Herrn. Und er hat ihnen auch beispielhaft gesagt, sie sollen Nahrung zu sich nehmen. Und hat das getan und hat Gott dafür gedankt vor allen Leuten. Ja, da hat der Hauptmann seine Ansicht über Paulus geändert. Es steht hier nicht, dass der Hauptmann mit in den Gottesdienst gegangen ist. Es liegt aber sehr nahe, denn an für sich durfte er die Gefangenen nicht einfach so laufen lassen. Der musste mit. Zumindest 1, 2 Soldaten mussten mit. Es steht auch nicht geschrieben, dass er auf der sehr abwegigen Pilgerfahrt nach Rom eines Geistes mit, das heißt eines im Heiligen Geist eins wurde mit dem Apostel. Aber es liegt denn doch sehr nahe, denn Paulus war nicht umsonst auf dieser Reise nach Rom und er war nicht umsonst Missionar für die Heiden. Also es liegt sehr nahe, dass der Centurio zum Glauben kam und etliche seiner Soldaten wahrscheinlich auch. Im Forum Appii und Tres Tabernae, das ist südlich von Rom, 50 Kilometer, da treffen sie dann die Geschwister aus Rom, die ihnen entgegenkommen. Und dann mit ihnen nach Rom zu reisen. Ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich die Soldaten auch durchgefüttert, nicht nur die Gefangenen. Und das war dann für die Soldaten auch nicht schlecht. Die Christen in Rom, die kennen den Paulus. Er hat den Römerbrief knapp 4 Jahre zuvor geschrieben, also ein halbes Jahr bevor er festgenommen wurde in Jerusalem an Pfingsten. Jetzt im Frühjahr 60 ist ihm dann eine Delegation aus Rom entgegengekommen von den verschiedenen Gemeinden, die es dort gab. Und er kannte manche davon ja auch persönlich. Aquila und Priscilla. Dann in Rom angekommen, übergibt der Centurio pflichtgetreu die Gefangenen seinem Präfekten, dem Präfekten der Prätorianergarde. Das steht nicht geschrieben, aber es ist höchstwahrscheinlich und liegt sehr nahe, dass der Hauptmann Julius dem Präfekten nur Gutes über Paulus berichtet hat. Und ihm nicht nur das Schreiben des Statthalters, das Obligatorische übergeben hat, sondern auch noch das Schreiben oder die Empfehlung des Gouverneurs von Malta, wo Paulus gewirkt hat. Dieser Präfekt ist an für sich ein sehr wichtiger Mann. Die Prätorianergarde hatte den Kaiser, den Cäsar zu schützen. Sie konnten ihn natürlich auch stürzen, wenn er zu wenig bezahlte. Der Präfekt war immer ein Römer, aber die Soldaten, das waren dann zu der Zeit Germanen, und zwar Germanen von hier bis Norden und Westen. Also da könnten unsere Vorfahren beteiligt gewesen sein. Die haben an für sich nicht gut Lateinisch gekonnt und die wenigsten konnten Griechisch, das die Bildungssprache war. Und sie waren natürlich raue, sehr raue, gewalttätige Menschen. Und da hat einer, ein Offizier im Palatin, wo der Cäsar residiert hat, ein Graffiti eingeritzt. Und das ist heute noch zu sehen. Und darauf steht in fehlerhaftem Griechisch Alexamenos Sebete Theon. Und abgebildet ist eben ein Kreuz, an dem ein Mann hängt mit Eselskopf. Und davor steht eben dieser Alexamenos. Ja, das ist jetzt ein Blick aufs Evangelium und wie das aufgenommen wurde. Ein Gott kann nicht gekreuzigt werden. Das ist das, was die Römer und die Griechen einfach dachten. Das ist ausgemachter Blödsinn. Ein Gott, ein gekreuzigter Gott, das ist kein Gott. Und genau das hat Paulus dann auch im Römerbrief verkündigt. Gekreuzigter Gott. Und genau das ist es, was die Christen an für sich glauben. Da ist er anstelle von uns gestorben. Als Schuldiger. Das ist es. Aber einem Römer, einem Griechen, nein, jemand, der am Galgen hängt, den ehre ich nicht, an den glaube ich nicht. Ja, dieser Präfekt da, der weist dem Paulus eine Wohnung zu. Es ist außergewöhnlich. Also sehr wahrscheinlich, dass der Hauptmann ein gutes Wort für ihn eingelegt hat und für ihn gerade gestanden ist. Und jetzt ist Paulus im Hausarrest, und es ist ein sehr feiner Hausarrest, und er kann Besucher empfangen, und das tut er auch. Er lebt 2 Jahre lang in diesem Haus, und er empfängt Besucher und Besucher und Besucher. Also der Prätorianerpräfekt, ja, das, der hat auf ihn gehört. Es gibt übrigens heute noch Prätorianer in Rom. Sie heißen etwas anders. Es ist die Schweizer Garde. Und sie sind nicht immer so dekorativ wie hier auf dem Bild. Sie sind auch modern ausgerüstet mit Sturmgewehren, Maschinenpistolen und natürlich Glocks. Ja, es gibt sie noch. Ich komme zum dritten Punkt der Pilgermission in Rom. Paulus lädt gleich zu Beginn die jüdischen Synagogenvorsteher ein und ihre Doktoren. Er berichtet ihnen dann, warum er hier ist. Er sagt ihnen, dass er in die Hand der Römer ausgeliefert wurde und die aber nichts Schlimmes an ihm gefunden haben und aber dass die Juden dann widersprochen haben und er schlussendlich, ja, das sagt er nicht, aber sie haben mehrere Mordanschläge auf ihn geplant und er musste deswegen sich auf den Kaiser berufen, um geschützt zu werden. Er macht es hier sehr dezent, aber er muss auch sagen, warum er hier ist. Und er geht wie immer auf seinen Missionsreisen zuerst zu den Juden. Hier holt er sie allerdings in seine Wohnung und sie fangen dann an zu diskutieren. Denn einen Satz in unserem Abschnitt, der letzte Satz, da fasst er zusammen, um der Hoffnung Israels willen trage ich diese Kette. Und mit diesem Satz beginnt er seine Evangelisation. Die Synagogenvorsteher wissen natürlich, was er damit meint. Die Hoffnung Israels ist der Messias, der Christus. Auf ihn warteten die alttestamentlichen Gläubigen ja bis zu Jesus Christus hin. Und die nicht an Jesus Christus gläubigen Juden, die warten immer noch auf ihn. Die Hoffnung Israels, hebräisch heißt das Hatikva Israel. Hatikva heißt die Hoffnung. Und das ist auch die Nationalhymne Israels, des modernen Israels. Der Text stammt aus dem 19. Jahrhundert, als der Staat noch nicht existierte. Und bezieht sich auf die Aliyah, die Rückkehr ins gelobte Land. Aber das wussten die Rabbiner und das wussten diese Synagogenvorsteher. Das gelobte Land, das Reich Gottes muss vom Messias errichtet werden. Und Alija heißt eigentlich nicht Rückkehr, sondern Aufstieg. Die Psalmen 120 bis 134 werden so genannt. Die Gläubigen, die bei ihrer Pilgerreise nach Jerusalem aufsteigen mussten und auch zum Haus Gottes aufsteigen mussten, die haben sie gesungen. Diese Psalmen. Unsere deutschen Bibeln, die übersetzen meist, was am Anfang steht, nicht mit Aufstiegslieder, sondern mit Wallfahrtslieder. Und ich komme zum Schluss. Also zu Gott pilgern oder Wallfahrten zu ihm machen, das geht nicht. Niemand kommt zu Gott, auch kein Gebet dringt zu Gott durch, wenn nicht zuvor Gott in seinem Sohn abgestiegen wäre und Mensch geworden wäre. Das ist das, was Römer 10, 7 und 5. Mose 30, 12 sagt. Wenn er nicht zuvor als Mensch gelebt hätte und dabei Gottes Gesetz und Gebote erfüllt hätte, wenn er nicht zudem auch noch die Schuld seiner Jünger und Innen, also seiner Schüler und Innen bezahlt hätte, wenn er sie nicht auch noch zu Gottes Kindern gemacht hätte und zu Erben des wahren gelobten Landes, den Himmel, erhoben hätte, ja dann könnte man eben nicht zu ihm pilgern. Keine Chance. Aber wir pilgern, so wie es Gott eingerichtet hat und so wie er es angeordnet hat. Denn das eine steht uns noch bevor. Die Wiederkunft Jesu und der Himmel auf Erden. Und darauf pilgern wir zu. Amen.